Ich begrüße alle, die uns heute über das Radio hören, zu unserer Sendung mit Frau Professor Svetlana Mengel über die Geschichte der Slawistik in Halle. Dies ist die durch die Pandemie bedingte Form der Samovargespräche, die die Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt seit einiger Zeit organisiert, und wir werden diesmal wieder unterstützt von Radio Korax. Mein Name ist Hilmar Preuß. Und ich begrüße Frau Professor Mengel heute als Gesprächspartnerin und muss dazu sagen, dass wir uns schon viele Jahre kennen. Und ich war nämlich selbst Student bei ihr am Institut für Slawistik in Halle und war auch einige Jahre dann während meiner Promotion Mitarbeiter am Institut. Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie für dieses Gespräch aus der Ferne uns heute unter diesen schwierigen Bedingungen zur Verfügung stehen. Um es vielleicht den Zuhörenden kurz zu erklären, die Sie nicht kennen, obwohl Sie ja doch viele hunderte Studierende schon durch Ihr Studium begleitet haben, ein paar Worte. Sie haben nach dem Studium und der Promotion in der russischen Philologie, insbesondere in Moskau, und dann der Habilitation an der Humboldt-Universität ab Oktober 1997 als Professorin für slawische Philologie, Sprachwissenschaft an der Universität gearbeitet, gelehrt und geforscht. Und wenn ich mich recht erinnere, seit Oktober vorigen Jahres können Sie sich jetzt frei nach erfolgreich abgeleisteten Dienst auf Ihre Forschungsfragen konzentrieren. Forschungsschwerpunkte Ihrer Arbeit sind ja insbesondere die Entwicklung der slawischen Schrift- und Standardsprachen und vor allen Dingen auch der Bereich der slawischen Übersetzungen, die hallische Pietisten Anfang des 18. Jahrhunderts angefertigt haben. Und für alle die, die neugierig geworden sind, möchte ich gleich zum Anfang darauf hinweisen, auf der Website des Instituts für Slawistik der Martin-Luther-Universität finden sich natürlich sowohl ein paar Informationen über die Geschichte der Slawistik und auch sehr ausführliche Informationen zu Frau Professor Mengel, auch mit ihrer sehr beeindruckenden Publikationsliste. Ich begrüße Sie und danke Ihnen für die Bereitschaft zum Gespräch.
Ja, vielen Dank. Nee, ich wollte mich für die freundliche Vorstellung bedanken und ich kann mich auch an Sie als Student sehr gut erinnern, auch in Ihre schöne, sehr interessante Arbeit, also auch Hausarbeit bei mir im Seminar zu dieser Zeit Slawistik im 18. Jahrhundert. Nicht? Da haben Sie also ein Gedicht analysiert im Rahmen unserer studentischen Forschungsseminar. Nicht wahr?
Bevor wir jetzt hier mit weiteren Fragen beginnen, wäre es vielleicht interessant für diejenigen, die zuhören und sich nicht mit Sprachwissenschaft und Sprachen so weiter auskennen. Was sind denn slawische Sprachen?
Ja, die slawischen Sprachen sind europäische Sprachen. Sie gehören zu indoeuropäischer und indogermanischer Sprachfamilie. Also sie sind genetisch sozusagen in der großen Familie zusammen mit Deutsch, Englisch und so weiter. Aber das ist ein eigener Zweig. Man kann die slawischen Sprachen in drei Gruppen einteilen. Also die westslawischen Sprachen, unsere Nachbarn, Polnisch, Tschechisch, Slowakisch, Sorbisch, natürlich Obersorbisch und Niedersorbisch, ja. Ja, ich glaube, ich habe es nicht vergessen. Dann die südslawischen Sprachen, also im Balkanraum, ja, dort sind nicht nur Slawen, aber slawische Sprachen, Bulgarisch, Serbisch, Kroatisch, Bosnisch, jetzt sagen wir auch Montenegrinisch als Standardsprache, ja. Und die ostslawischen Sprachen, dazu gehört die größte slawische Sprache Russisch, aber auch Weißrussisch oder Belorussisch und Ukrainisch. Ja, das sind also die Sprachen, die auch ihre Geschichte haben, aber auch moderne Sprachen sind, und die meisten davon, die Länder, sind in der Europäischen Union. Also das sind auch die Sprachen des Europäischen Union.
Ich glaube, durch diese Sprachen, die Sie jetzt genannt haben, haben dann wirklich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer eine genaue Vorstellung, weil es zum Teil ja tatsächlich bekannte Sprachen sind, die zum Teil in der Schule gelernt wurden oder Sprachen unserer Nachbarländer, jetzt gerade im Osten. Und Zur Überleitung zu den Fragen zur Geschichte möchte ich sagen, dass wir ja in Europa wirklich schon eine über 1000-jährige Geschichte haben, des Zusammenlebens, der Nachbarschaft, aber auch leider ja der feindlichen Konfrontation mit unseren Nachbarn im Osten und den slawischen Sprachen und Kulturen. Und deswegen würde mich interessieren, wann denn das Interesse an den slawischen Sprachen und Kulturen an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg begann.
Ich muss ja so sagen, wir nennen das heute Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Also in diesem Namen sind zwei Städte verankert, Wittenberg und Halle. Und ich muss sagen, dass also eigentlich Halle-Wittenberg die Wiege der Slawistik in Deutschland überhaupt ist, die Wiege des Interessen zu Slawen. Also natürlich sollten wir mit der Universität Wittenberg anfangen. Die Universität Wittenberg wurde 1502 gegründet und das ist ja natürlich sehr wichtig. Das war die erste Universität in Deutschland, die nicht an die Kirche gebunden war, sondern das war die erste Universität, die von Landesherrn Friedrich der Weisen gegründet wurde. Und natürlich, also während der Reformationszeit erlebte diese Universität ihren Höhepunkt. Aber auch sonst war die Universität Wittenberg eine natürlich sehr bedeutende Universität. Wenn wir diese Zeit im 16. Jahrhundert, wenn wir daran denken, dass Hamlet aus dem berühmten Drama von Shakespeare, ja, Hamlet, der hat an der Universität Wittenberg studiert, ja, und können wir in dem Text der Drama das überprüfen, ja, dass deine beiden Freunde fragten ihn, also wieso bist du nicht in Wittenberg? Also das ist erstmal zur Bedeutung dieser Universität und da muss man sagen, also bereits am Anfang, also diese Universität, also oder danach, als Luther dort wirkte und Melanchthon, ja, und diese protestantische Idee, der Gotteswort in Landessprachen beibringen zu wollen, also bereits zu dieser Zeit, wuchs auch Interesse unter anderem auch zu slawischen Sprachen. Und also dort wurde auch slawische Studien betrieben. Also vielleicht sollte man nur ganz kurz sagen, dass bereits also ein paar Jahre nach dem Stepan-Razin-Aufstand in Russland, was also 1670-71 war, bereits 1674 erschien dort in Wittenberg bereits eine Dissertation von Johann Justus Martius über dieses Ereignis. Ja? Aber sonst natürlich muss man sagen, das Interesse zu slawischen Sprachen war auch in Wittenberg damit verbunden, dass diese protestantische Idee der eigentlich aufklärerische Idee, dass Herr Gottes Wort in Landessprachen, in viele Sprachen sozusagen gesprochen werden durfte, also diese Idee entstand das. Und in Wittenberg entsteht die erste Übersetzung in slawische Sprachen und es wurde auch gedruckt, also bereits 1584. Das ist die sogenannte slowenische Bibel oder wendische oder krainische Bibel. Ja, das waren die Bezeichnungen für diese Sprache damals. Ja, die Bibel wurde von Georgius Dalmatinus oder zu slowenisch Juri Dalmatin vom Deutschen in diese Sprache in slowenisch oder in wendische oder krainische übersetzt und in Wittenberg gedruckt. Ja, und auch also zu dieser Zeit entstand auch die Grammatik der slowenischen Sprache oder lateinische Sprache, die war in lateinische Sprache geschrieben. Latein war ja Gelehrtensprache zu dieser Zeit. Und der Autor dieser Grammatik ist Adam Bohoric. Ja, interessanterweise, damals wurden die slawischen Sprachen als eins sozusagen gesehen. Und diese Grammatik ist nicht nur für Slowenische, sondern das wird also zum Beispiel Vater Unser in alle slawischen Sprachen dort vorgeführt und Slowenisch auch mit Russisch verglichen. Also das war diese aufklärerische Idee, die auch Leibniz nachher getragen hat, also dieser gemeinsame Blick auf slawische Sprachen. Also sozusagen, also bereits in Wittenberg war diese Interesse zu Slawen vorhanden. Ja, natürlich ukrainisch, das ist südslawisch, aber das ging darum, dass diese Studenten, diese Leute, also Dalmatin und Bohoric, die haben dort studiert, ja, und sozusagen befeuert von dieser Idee, in Muttersprache die Bibel zu übersetzen, haben sie das gemacht.
Ich danke Ihnen. Ich glaube, für die Menschen, die sich mit diesem Thema sonst nicht fachlich befassen, zeigt das auf jeden Fall, wie weit zurück diese Geschichte reicht, ja, mit diesen Beispielen aus dem 17. Jahrhundert und wie aktuell gerade auch die historischen Fragestellungen vielleicht gewesen sind, weil offensichtlich genau solche Fragen ja am Anfang dann standen in Wittenberg. Wenn wir jetzt uns dann der neu gegründeten Universität in Halle zuwenden, Ende des 17. Jahrhunderts, weiß ich, dass dort die slawischen Sprachen sehr früh eine wichtige Rolle gespielt haben. Und da würde ich Sie fragen, dass Sie uns zu diesem Interesse für Sprachen und quasi auch Beginn von Sprachunterricht vielleicht ein bisschen was zu dieser besonderen Geschichte erzählen können.
Ja, natürlich sehr gerne. Und das ist wirklich eine besondere Geschichte an der Uni Halle. Universität Halle wurde, wie Sie gesagt haben, Ende des 17. Jahrhunderts, also 1694, gegründet. Ja, von Friedrich I., also der dann die Uni besonderer Privilegien einräumte. Ja, und diese Interesse für slawische Sprachen an der Uni Halle, dass es eine sehr progressive Universität zur damaligen Zeit war. Sie war sozusagen als Gegenpol zu Sachsen. Ja, Halle gehörte zu Brandenburg, damals gegründet, ja. Und an dieser neuen Universität, sehr progressive, wurde sogar in Deutsch schon unterrichtet, ja, zur damaligen Zeit. Das sozusagen war ein Einziehungspunkt für viele progressive Gelehrten damaliger Zeit, ja. Und für uns, für die slawische Sprachen, ist natürlich dieser Name von August Hermann Franke sehr wichtig. Also alle in Halle wissen, wir haben frankische Stiftungen. Ja, das ist also so genannt, früher frankische Anstalten genannt oder Waisenhaus, auch die ganze, das ganze Komplex. Ja. Und Franke wurde zuerst als Pfarrer nach Glauchau berufen und gleichzeitig als Professor an der Universität für Theologie und orientalische Sprachen. Ja, das ist wichtig für uns erstmal, orientalische Sprachen. Und damals waren die slawischen Sprachen ja auch orientalisch, also östlich. Ja, wie wir wissen, Franke war Pietist, also er war Begründer des Pietismus und Pietismus sozusagen wollte Reformation wieder reformieren, weil Reformation schon so lange lutherische Zeit zurücklang, dass das ja die Kirche wieder als zu viel institutionalisiert wurde, man sprach von lutherischer Orthodoxie und so weiter. Und also wir wissen, wollten ja auch eine überkonfessionale Kirche, also eine Kirche für alle. Und also das heißt, hier wollten sie nicht nur zwischen katholischer und protestantischer Religion so eine Brücke schlagen, sondern bezogen in diese auch die orthodoxen Christen. Ja? Und die orthodoxen Christen, also unter Slawen, also das sind die Ostslawen, russische Kirche, weißrussische und ukrainische, also so gemeinsame Kirche. Und also Franke hat also diese Interesse an die slawische Sprachen in dem Sinne befeuert. Also das für Pietisten war wichtig, also das Gotteswort also weiter in die slawischen Volkssprachen zu verbreiten. Und also diese pietistische Bewegung war daran sozusagen interessiert, wie Sie sagten, das wahre Christentum in den einfachen Volkssprachen zu verbreiten. Und in diesem Zusammenhang sollte auch die Bibel und Erbauungsliteratur in alle Volkssprachen übersetzt werden. Das ist ja sogenannte pietistische Mission. Was also die Slawen anbetrifft, können wir hier Folgendes sagen, dass Franke sah diese Mission nach Osten ausgerichtet. Ich habe vorhin gesagt, er war Professor auch für orientalische Sprachen, für Orient. Und diese Ausrichtung nach Osten bedeutete, dass diese Verbreitung des wahren Christentums in der einfachen Volkssprache von böhmischen Protestanten über polnische Katholiken zu russischen orthodoxen Christen gehen sollte. für sein Projekt, Übersetzungsprojekt und Verbreitung des wahren Christentums in die Volkssprachen. Also hat Franke, der war nicht nur Professor, Pfarrer, sondern auch ein sehr guter Geschäftsmann, er hat an der Universität Halle, wo er Professor war, und an seine Anstalten, die er eingerichtet hat, er hat dafür gesorgt, dass an der Universität bereits 1702, ja, 1604 wurde Uni gegründet, 1702 wurde bereits das Collegium Orientale Theologicum eingerichtet, wo auch die östlichen Sprachen unterrichtet wurden. Und unter diese östlichen Sprachen wurden auch Polnisch, Sklavonisch und Russisch unterrichtet. Ja? Und das Sklavonisch versteht man hier das Kirchenslawische, also die erste Sprache der Slawen, die Sprache der slawischen Bibel sozusagen. Ja, das sollte unterrichtet werden, weil die Übersetzer und Missionare in diesen Sprachen ausgebildet werden sollten. Und ein Jahr davor kaufte Franke eine Druckerei, die wir unter dem Namen Typographia Orientale et Exotica kennen. Exotica ist auch wichtig. Exotisch ist also diese Druckerei deswegen, weil dort auch exotische Schriften waren. Also unter Hebräischen auch das, was wir heute die kyrillische Schrift nennen. Ja? Also was die im Russisch benutzt wird und im Bulgarisch. Also das hat er damals eingerichtet. Diese Übersetzungen sollten in Halle angefertigt werden, dort gedruckt und in die Welt geschickt. Also auch in die slawische Welt. Ja, und also sozusagen, dass die Idee wurde ja auch sozusagen institutionalisiert. Es wurde ja dann auch dafür gesorgt, dass diese Vorhaben auch realisiert werden kann. Also und für Franke war das auch besonders wichtig, dieser Gang nach Osten bis nach Russland, weil Franke im russisch-orthodoxen Glaube eine besondere Art der Frömmigkeit sah, die dem Pietismus näher stand als das Katholizismus. Ja, das war wichtig.
Bevor wir vielleicht über die Drucke sprechen, wäre nochmal die Frage, Besucherinnen und Besucher, die in den frankischen Stiftungen die Wunderkammer betrachten können, können dort ja ein, zumindest für unseren Kontext, berühmtes Porträt besichtigen. Ja. Und es handelt sich um den berühmten Gelehrten Ludolf. Und wir hatten im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass oftmals auf diese orientalische Interessen hingewiesen wird, auf das besondere Tattoo, was auf seinem Unterarm zu erkennen ist, und dass Sie oder ich als Slawisten, die dann vor dem Porträt stehen, meistens noch eine wichtige Ergänzung anzubringen haben.
Genau, also das ist wirklich sehr schön. Also diese Ergänzung bringe ich immer und Sie ja auch, wenn ich also mit den Gästen dorthin zu einer Führung bin, ja. Ja, wer war Heinrich Wilhelm Ludolf und warum ist er für uns Slawisten sehr wichtig? Ja, Heinrich Wilhelm Ludolf war eben Teil dieser orientalischen Mission, die eben über Böhmen nach Polen und nach Russland und weiter nach Arabien und Indien getragen werden müsste. Ludolf war enger Mitstreiter von Franke, es gibt auch sehr schöne Briefwechsel zwischen beiden Führungen, ist er wichtig, deswegen, weil Ludolf ist der Autor der erste Grammatik der russischen Sprache überhaupt. Diese Grammatik wurde 1696 in Oxford herausgegeben. Davor war Ludolf zu einer Reise nach Russland, hat dort Russisch gelernt und dann hat er diese Grammatik verfasst. Interesse von Ludolf an Russen war so ähnlich wie bei Franke. Diese Grammatik ist sehr interessant. Es gibt auch einen Teil, wo Dialoge da sind. Und diese Dialoge sind fantastisch. Also die meisten sind in Lateinisch und Deutsch, weil Deutsch war die Sprache der Kaufmenschen, Geschäftsleute da. Ja, aber warum ist das für uns wichtig? Also erste Grammatik der russischen Sprache überhaupt. In Russland gab es keine Grammatik des Russischen, sehr lange nicht, erst 1756 oder 55. Und Ludolf, da er mit Franke in Kontakt stand, auch Collegium Orientale Theologicum, war unter anderem seine Idee. Er wurde nach Halle eingeladen von Franke und hat in Halle im Wintersemester 1697-98 erstmalig in Europa, ich möchte das unterstreichen, ein universitärer Russischunterricht gegeben. Er hat sozusagen seine Grammatik benutzt und Russischunterricht. Es gibt Zeugnisse, die muss man ja überprüfen. Vielleicht war Franke auch unter den Schülern dabei. Also dort können wir nicht genau sagen, aber dass die russischen Schüler wirklich waren, ist absolut gut belegt. In der Briefwechsel nach Halle schreibt Rudolf dort einen Brief auf Lateinisch, dann auf Deutsch und dann schreibt er: Und jetzt ein paar Worte für meine russischen Schüler, damit sie Russischunterricht nicht vergessen, und wechselt sofort ins Russische und beschreibt irgendwelche Geschichte oder ein Ereignis in Russisch. Also die russischen Schüler sollten das dann weiterlesen. Und genau wie Sie gesagt haben, immer, dass man dieses nicht vergessen darf, wenn man also vor diesem Porträt steht. Also Ludolf ist eine sehr bekannte Persönlichkeit, ganz wichtige Persönlichkeit für die Slawistik. Autor der ersten russischen Grammatik überhaupt und Halle die erste Universität in Europa, wo Russisch unterrichtet wurde. Das ist also natürlich für uns Slawisten sehr wichtig und für die Geschichte der Slawistik überhaupt und für die Geschichte der Slawistik in Halle.
Ich danke Ihnen auch. Wenn man diese Geschichte schon ein bisschen kennt, finde ich es trotzdem auch gerade in der heutigen Zeit, wo manches Schnelllebige und manches Neue immer wieder vorangebracht wird, doch erstaunlich, auf welche doch lange Tradition wir hier in Halle zurückweisen können und dass das oftmals für viele gar nicht bekannt ist und im Verborgenen liegt. Und gerade bei solchen Fächern wie der Slawistik, die sich mit den Sprachen und Kulturen befasst, finde ich, ist es ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass das schon vor vielen hundert Jahren erkannt wurde, welche große Bedeutung diese Sprachen haben und dass wir da heute in unserer Gegenwart eigentlich kaum dahinter zurückfallen können, wenn wir schon solche Ansätze haben. Den mündlichen Sprachunterricht können wir heute schlecht rekonstruieren. Sie haben auf diese Quellen hingewiesen, wo man die Spuren im Briefwechsel findet. Aber was diesen Teil der von Ihnen besonders intensiv erforschten Übersetzungen in slawische Sprachen angeht, dort haben wir ja sehr wohl schriftliche Quellen vorliegen. Und vielleicht können Sie einfach nochmal zu diesen, ja, im Prinzip an der Grenze zwischen einerseits wissenschaftlichen Fragen und andererseits der praktischen Übersetzungstätigkeit uns etwas zu diesen sogenannten slawischen Übersetzungen, slawischen Drucken erzählen.
Ja, sehr gerne. Also zuerst möchte ich sagen, dass es um die Halle überhaupt Wiege der europäischen Slawistik ist. Das sollte man nicht vergessen auch, ja, also in der und in Deutschland, ja. Die sogenannte slawische Drucke in Halle, die im Rahmen dieses Wunsches oder dieser Mission, Gottes Wort, wahre Christentum in einfachen Volkssprachen zu verbreiten, ja, also die gehen auf dieses zurück. Und also hier, ich möchte sagen, dass dann sehr interessant sind, also, oder sind die böhmische Drucke erstmal zu erwähnen. Also übersetzt sollte ja die Bibel zuerst, ja. Und es wurde tatsächlich 1709 das Neue Testament von Matthias Bell übersetzt und 1722 erschien dann gedruckt in Halle auch böhmische Bibel. Und zu dieser biblische Bibel von 1722 muss man sagen, dass dort die Auflage dieser Bibel, die in Halle gedruckt wurde, war 5000 Exemplare. Das ist eine beachtliche Auflage, ja, das überhaupt existiert. Matthias Bell, der Übersetzer, der war Student in Halle und dann, was wir heute sagen können, dass mein Mitarbeiter in Halle, später, ja, das ist auch eine sehr interessante Sache, weil die slawischen Sprachen im Collegium Orientale wurden von Studenten aus slawischen Ländern und Baltikum unterrichtet und auch diese Studenten hatte man versucht, auch als Übersetzer zu gewinnen. Wir kommen noch zu einem der wichtigsten Übersetzen, aber zuerst die böhmische Bibel, ja, also protestantische Bibel sozusagen. Hier, also ins Tschechische, also ins Böhmische, wurde nicht nur die Bibel übersetzt, sondern auch diese sehr wichtige Werk von Johann Arndt, die wir wahrscheinlich kennen, 4 Bücher vom wahren Christentum. Also Arndt lebte lange vor diese Ereignisse, die wir jetzt beschreiben, aber für Pietisten war dieses Buch sehr wichtig. Das war also das wichtigste Buch, weil dort auch diese überkonfessionale Frömmigkeit von Arndt dargestellt wurde, ja. Und auch dieses Buch, ja, wurde in mehrere Sprachen übersetzt, auch in slawischen Sprachen. Und 1715 wurde 4 Bücher von wahrem Christentum in böhmische auch übersetzt. 1726 war dann die polnische Bibel erschienen, ja. Aber für uns ist vielleicht auch nicht nur für uns, sind sehr wichtig die sogenannte russische Drucke. Ja, die Übersetzungen ins Russische, ich nehme jetzt die Überleitung zurück zu Ludolf, ja, der Russisch unterrichtet hat. Wir haben gesagt, im Wintersemester 1797, 98. Und also Ludolf war auch ziert, dass auch Gottes Wort ins Russisch da verbreitet wird. Und der erste Druck, der erste slawische Druck ist eigentlich ein russischer Druck. Das ist die Übersetzung von Kleiner Katechismus von Franke, Anfang der christlichen Lehre. Und diese ist bereits 1704 entstanden und in Halle gedruckt. Diesen Druck suchen wir die ganze Zeit. Den haben wir nicht gefunden. Man kann auch vorstellen, das war so eine Gebrauchsschrift, ein kleines Büchlein, ein Achtel von Blatt und so. Das ist ja klar, dass man ja diese Gebrauchsschriften vielleicht auch nicht erhalten bleiben, aber wir haben ein sehr interessantes Dokument in Halle vorhanden, wo also wir sehen, dass diese Übersetzung korrigiert wurde. Sie wurde korrigiert. Wir haben Korrektur von dieser Übersetzung, wo steht, also was alles nicht richtig ist, ja. Und wenn diese Korrekturen alle aufgenommen wurden, dann hätten wir, oder wir hatten das, dann erste Schrift, was nicht in Kirchenslawisch, die Sprache der Kirche in Russland, sondern wirklich in Russisch geschrieben wurde. Wir suchen immer noch danach. Und dieser Korrektor war auch eine sehr bekannte Persönlichkeit damaliger Zeit, Ernst Glück, ja, der Pfarrer in Baltikum war und der später nach dem Nordischen Krieg, nach dem Geheiß von Peter I., der ersten Gymnasium in Moskau eröffnet hat. Ja, das ist also zu dieser Übersetzung. Das ist die erste Übersetzung ins Slawische und ins Russische und erste Druck. Ja, und diese Übersetzung wurde gedruckt, aber wir haben diesen Druck noch nicht. Wir haben aber eine andere schriftliche Übersetzung von 1718 von Caspar Matthias Rode. Diese wurde wahrscheinlich auch in Halle gedruckt, also diesen Druck von Rode haben wir nicht, aber wir haben den Druck von 1729 und dort der Korrektor dieses Druckes, also der das überarbeitet hat in zweiter Auflage, ist eine sehr bekannte Persönlichkeit. Vielleicht, wir werden damit über ihn wahrscheinlich noch mal ausführlicher sprechen, wenn Sie wollen. Diese Übersetzung wurde revidiert von Simeon Todorski, der in Halle Student war und der dann nachher alle russische Übersetzungen getätigt hat und die sind über 2000 Seiten.
Ja, ich danke Ihnen erstmal so für diese Erklärung zum Verständnis, was das mit dieser Übersetzungstätigkeit auf sich hatte, was die Intention der Pietisten gewesen ist und will Ihr Stichwort gleich aufgreifen, über einen dieser berühmtesten Übersetzer zu sprechen, die in den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts hier tätig waren und damit im gewissen Sinne eine wichtige Figur in der Geschichte der Slawistik ist und heute und auch schon in den letzten Jahrzehnten Gegenstand wichtiger Forschung, insbesondere auch zur Geschichte der russischen Sprache darstellt. dieser Übersetzer, der Simeon Todorski, ist gerade auch für Sachsen-Anhalt insgesamt eine interessante Figur, weil als ja relativ neu entstandenes Bundesland und mit Fragen der historischen Einordnung und den Anspielungen auf Anhalt wird ja sehr gern erwähnt, auch wenn es eigentlich nur um ganz wenige Jahre ging, dass die dann spätere russische Zarin Katharina II., oft damals dann Katharina die Große genannt, ja hier als Prinzessin von Anhalt-Zerbst eine kurze Zeit in unserer Region lebte. Und dieser Simeon Todorski stand ja dann als wichtige Person im 18. Jahrhundert in direkten Kontakt mit ihr, war ihr Beichtvater und Religionslehrer, als sie dann sich natürlich der russisch-orthodoxen Kirche annehmen musste als Grundvoraussetzung, um überhaupt dann den Thron auch besteigen zu dürfen und den Thronfolger heiraten zu können. Vielleicht können Sie mal kurz erklären für diese Geschichte der Slawistik, was eigentlich das Besondere auch an diesem Simeon Todorski und seiner Übersetzungsarbeit für die Sprachgeschichte und die Slawistik ist.
Ja, natürlich sehr gerne. Simeon Todorski ist eine sehr interessante Figur, die bis heute eigentlich nicht sozusagen in der Wissenschaft oder in der Wissenschaftsgeschichte ja vollständig erforscht ist. Simeon Todorski kam nach Halle, es wird vielleicht also kurz Lebensdaten, er lebte von 1701 bis 1754. Er kam nach Halle 1729 als Student. Und zwar, er kam nach Halle aus der Kiewer Akademie für Geistliche. Er hat zuerst dort studiert, ja. Und dann, wie es da im 18. Jahrhundert so üblich war, wollte er sein Studium vertiefen, vervielfältigen und kam nach Halle. Interessanterweise, er hat zuerst vor, nach Jena, in Jena zu studieren, fand aber eine Schrift von Franke. Ja. Diese Schrift, wie wir heute auch machen wurden, das war eine Rede an Studenten der Universität Halle. Ja, wo Franke erklärt hat, was dann sich auf sich hat, Theologie zu studieren und was das wahre Christentum ist. Und das, diese Schrift hat Todorski sehr beeindruckt. Er kam nicht mehr nach Jena, sondern er kam nach Halle. Er hat also umdisponiert. Ja. Sein Vorhaben hat er geändert. Ja, und 1729, er kannte natürlich sehr gut Latein, er kannte kaum Deutsch, hat sich spezialisiert, hat sich in östliche Sprachen spezialisiert, nicht nur Slawische, sondern Hebräisch, Griechisch, ja, diese Bibelsprachen. Und der ganz berühmte Professor in Deutschland, der an der Universität Halle tätig war, war Orientalist Michaelis, hat ihn dann bemerkt. Also vorgemerkt, seine Fähigkeiten, und hat ihn eingeladen ins Collegium Orientale, wo die talentierten Studenten versammelt wurden. Und Todorski hat dann natürlich, also dort wurde er dafür gewonnen, dass er diese Übersetzungen ins Russische getätigt. Bis dahin hatte man ja keinen Übersetzer gehabt. Ja. Todorski studierte in Halle also 6 Jahre. Und in diese 6 Jahre hat er also über 2000 Seiten übersetzt. Ich komme gleich zu diesen Übersetzungen, aber Sie haben ja schon erwähnt, nachher, nach dem Studium in Halle, ging Todorski zurück nach Kiew in die Akademie zum Geistlichen, war aber 3 Jahre unterwegs. Und man hat also immer nicht gewusst, wo ist Todorski? Warum ist er unterwegs? In einem Brief schreibt er, ich bin hier bei Griechen, ich musste ja hier helfen. Was heißt bei Griechen? Wie kommt denn das? Ja, es gibt Forschungen, und jetzt ist ja geklärt, er war in Serbien. Griechisch meinte griechisch-orthodoxe Kirche. Ja, und Serben sind wie auch Russen orthodox. Ja. Und dort hat er auch also seine Übersetzungen verbreitet. Ja. Wie Sie schon sagten, nachher ging er zurück, wurde Professor zuerst an der Kiewer Akademie für Geistliche, hat dort auch im Sinne Michaelis auch Hebräisch unterrichtet, hat ein Lehrbuch verfasst. Ich habe es selber gesehen, das ist als Handschrift erhalten geblieben, ja, aber wurde dann nachher doch nach Petersburg berufen, da die neue die Braut des Thronfolgers eine Deutsche war, ja, Prinzessin Friederike Auguste, ja, von Anhalt-Zerbst, die, ja, Katharina II. Sozusagen, also danach, ja, oder die Katharina die Große, die uns bekannt ist. Und dort wurde er als auch Mitglied der Heiligen Synod gewählt. Also 1742 ging er als Religionslehrer und Beichtvater nach Petersburg und wurde ein Jahr später als Mitglied des Heiligen Synods 1743 gewählt. Ja, das ist für uns wichtig, ja, weil wir über diese Übersetzungen sprechen. Was waren das da für Übersetzungen und in welche Sprache hat Todorski übersetzt? Also die Petristen waren der Meinung, man soll Bibel und andere Embauungsliteratur ins Russische übersetzen, damit jeder einfache Gläubige, jeder Russe das in verständlicher Sprache lesen kann. Die Sprache der Kirche in Russland ist bis heute Kirchenslawisch. Kirchenslawisch, das ist eine besondere Schriftsprache sozusagen, der Slawen, die erste Schriftsprache der Slawen, die auf der Basis des Südslawischen entstanden ist, ja, also nicht Russischen. Und im 18. Jahrhundert war diese Sprache kaum verständlich für normale Menschen. Wenn Sie heute zum Beispiel in die russisch-orthodoxe Kirche gehen und zum Beispiel eine Hochzeit, eine Vinchanie, Trauung dort beiwohnen und da wird also aus der Bibel alles in Kirchenslawisch gelesen, ich glaube nicht, dass Sie etwas verstehen. Aber auch die Russen selber verstehen da kaum. Ja, das ist eine Sprache, die nicht mehr verständlich ist. Das ist eine heilige Sprache. Ja. Aber andererseits nicht so unverständlich wie Latein für Deutsche, weil das ja verwandte Sprache ist, slawische Sprache. Also wurde Todorski vor einer doppelte Dilemma gestellt. Erstmal musste er die Bibel ins Russische übersetzen. Zweitens, wenn eine Bibel in russischer Sprache in Russland verbreitet wurde, das ist ketzerisch, die wird nicht angenommen. Ja? Wie soll man diese pietistische Idee, das war ein Christentum, da war Todorski absolut davon überzeugt, wie soll man da weitertragen, in welche Sprache? Verständlich, aber auch nicht gegen die Kirche. Was soll man da machen? Und da dieser Teil ist für uns Wissenschaftler, Sprachwissenschaftler sehr interessant, weil Todorski hat einen besonderen Kompromiss gefunden. Er hat eine besondere Sprache für seine Übersetzungen gefunden, wo er sozusagen auf der lexikalischen Ebene, also die Wörter, kirchenslawisch belassen hat und die Grammatik doch mehr russisch verwendet hat. Und so wurde diese kirchenslawische Text, aber diese kirchenslawische kirchliche Wörter, ja, für Gott, Beicht und so weiter, sie waren sowieso kirchenslawisch. Also, aber er hat das in die Grammatik gestellt, die verständlicher wurde. Also bis heute untersuchen wir diese Problematik. Ich habe auch jetzt ein großes Forschungsprojekt, ein Drittmittelprojekt, wo wir immer noch darüber forschen, ja, und weitere 3 Jahre wahrscheinlich noch weiter forschen würden. Das war sehr interessant, aber vielleicht noch dazu, was Todorski genau übersetzt hat. Leider ist es nicht dazu gekommen, dass die Bibel übersetzt wurde. Also wahrscheinlich hat die Zeit für Todorski nicht mehr gereicht, ja, ins Russische. Obwohl, ich komme kurz auch darauf zurück. Todorski, sein großer Verdienst war, dass er nicht nur kleinere Schriften übersetzt hat, sondern er hat dieses Buch von Arndt, die 4 Bücher vom wahren Christentum ins Russische übersetzt. Ja? Und das ist ein riesiges Werk, also über 1500 Seiten. Ne? Das hat er in dieser Sprache versucht zu übersetzen. Wichtig ist auch, der Todorski kam ja aus Südrussland, aus Ukraine, aus Kiew. Ja? Und seine einfache Sprache, die er sprach, war ja diese Sprache, die mit Südrussischen eingereichert wurde. Das wurde für ihn einfache Sprache. Das sollte in die Übersetzungen einfließen, ist auch eingeflossen. Obwohl Todorski sich selbst zu damaliger Zeit, als er nach Halle kam, hat er sich bei Immatrikulation als Simeon Todorski Russus eingetragen. Ja, für ihn war diese Problematik damals also nicht so, wie wir sie heute sehen. Ja. Also Todorski hat also mehrere Übersetzungen gemacht, unter anderem diese 4 Bücher vom wahren Christentum, und das ist seine wichtigste Übersetzung, das wurde in Russland auch verbreitet. Also wir haben Zeugnisse, dass also dort dieses Buch gelesen wurde. Also die Übersetzung hatte Erfolg, auch in Russland. Aber Trotsky war schon Mitglied des Heiligen Synods und also das war sehr tragisch, weil alle Übersetzungen, die nicht in Russland gedruckt wurden, ja, und nicht vom russischen Heiligen Synod erlaubt wurden, von Kaiserin Elisabeth damals. Und Trotzki war Mitglied des Heiligen Synods und musste fürchten, dass er als Übersetzer sozusagen entlarvt wird. Sein Name stand natürlich bei der Übersetzung nicht dabei, aber natürlich war das für ihn sehr wichtig, dass er nicht sozusagen entlarvt wurde. Er schrieb dann nach Halle und bat darum, dass man da bestätigt, dass die Kaiserin Anna 100 Rubel für diesen Druck da gespendet hat und so weiter. Ja. Aber hier könnten wir mit Todorski also auch nochmal diese Verbindung sehen. Also ein aus Südrussland, aus Russland kommender Student, wirkt in Halle im Sinne des ist Übersetzens, russische, die Übersetzung gehen nach Russland, werden dort durch diese erste Übersetzung bekannt, weiter dann zur deutschen Abendübersetzung nochmal übersetzt und bis heute, ja. Ich denke, das ist eine sehr interessante Figur und sehr wichtige Figur für uns und also er war wirklich in Halle tätig als Student und ist nachher so sozusagen ganz nah an Katharina der Große als ihr Beichtvater. Er hat auch Predigt bei ihrer Hochzeit mit dem Peter Fjodorowitsch, also der zukünftige Peter den Dritten, gehalten und auch eine Predigt, als sie gekrönt wurde als Kaiserin. Ja, das ist eine sehr interessante Persönlichkeit und sehr wichtige für Hanne natürlich. Also diese Geschichte finde ich faszinierend.
Ja, das ist für Menschen, die in der Forschung tätig sind, ist das natürlich immer sehr spannend, sich dann in diese Details zu vertiefen und vor allen Dingen für Sie, die sich ja doch sehr gerade für diese teilweise ja auch umstrittene Auseinandersetzung mit der Geschichte der russischen Schriftsprache befasst und Sie selbst haben das ja dann auch auf Tagungen und so weiter erlebt, dass da durchaus sehr konträre Ansichten auch aufeinanderprallen. Ist es schon so ein wichtiges Thema, wo Sie natürlich auch jedes Detail für die Arbeit aufnehmen. Um den Bogen jetzt dann weiter in Richtung Gegenwart zu spannen, möchte ich nochmal fragen, wie hat sich das dann eigentlich das 18. Jahrhundert nach diesem ja sehr eindrucksvollen und sehr aktiven Zeiten für die Auseinandersetzung mit slawischen Sprachen entwickelt? Ich weiß, dass es im 18. Jahrhundert an verschiedenen Orten in Deutschland Mode geworden ist, sich mit Russland, insbesondere der Geschichte dieser neuen Großmacht, wie man sie ja wahrgenommen hat im Osten, befasst hat. Wie war das dann so nach dieser Zeit der Übersetzung? Gab es dann weiterhin auch Interesse für die Slawistik an der Universität Halle?
Ja, da muss man sagen, dann natürlich, nachdem also der August Hermann Franke verstorben ist und dann sein Sohn noch die Frankische Anstalt leiteten, war das Interesse der Petristen, als sie noch tätig waren, mehr nach Osten gewandt. Also wir kennen, also es wurde diese Mission zusammen mit denen in Indien eingerichtet, diese Transferbaren, diese Mission, ja. Und sozusagen an der Uni wurde natürlich also weiterhin also auch slawische Sprachen unterrichtet, aber das war natürlich nicht so zentral, wie zur Zeit Franke und zur Zeit Otodorski gewirkt hat. In den so 1740er Jahren brechen eigentlich die Informationen über reguläre slawische Studien an der Universität Halle zunächst ab. Aber wir finden Hallische Neuen Gelehrtenzeitung in April 1790 eine Ankündigung von Professor Wahl, dass er Russischunterricht weiterführen wird. Also der Russischunterricht wird angeboten 1790. Ja, ob das stattgefunden hat oder nicht, also wissen wir nicht. Und also es ist sehr wichtig noch erwähnen, dass 1796 wurde durch Kabinettsordner des preußischen Königs die Einrichtung eines polnischen Lektorats verfügt und dieser polnische Lektorat wurde dann in Halle auch eingerichtet und zwar im Jahre 1806. Also das war richtig ein Lektorat. Zu Russischunterricht, also ob es war oder nicht, also kann man ja, wie ich schon sagte, also nur so etwas im Allgemeinen sagen, aber ich kann hier vielleicht, also mir nicht entsparen, ein kleines Vierzeiler aus Hallischen Gelehrtenzeitung von 25. März 1773 zitieren. Und wenn nötig, werden wir dann ja übersetzen. Also diese Vierzeiler lautet so: Der Tempel meiner Duschenka gleich leider der Kabak. Wie mancher dummer Tschorf sitzt da und spricht als ein Durak. Schimpft über Freund und auch Duschki und singet Iao. Пошел, дурак, поди, поди. Ioa, Iao. Hier sehen wir also, dass in diesem Gedicht, also werden die russischen Wörter eingebaut, die man ja also wissen sollte. Und wahrscheinlich waren Menschen, die das gewusst haben. Also Duschinka, mein Herzchen, Kabak, Kneipe, ja, der Tempel meines Herzens gleicht einer Kneipe, ja, sozusagen. Und dort sitzt ein dummer Tschort, also ein Teufel, und spricht ja ein Dummkopf und so weiter, ja. Also, das könnte man ja hier vielleicht so sehen. Ja, und auch im 18. Jahrhundert sind eigentlich das Interesse, wir können das nicht so stark sehen, aber wir können ja doch verfolgen, dass das Interesse zu slawischen Sprachen immer noch gab, ohne dass ein Lehrstuhl für slawische Sprache da war, ja, oder Lektorat kennen wir dann für polnische. Hier sollte man einen hallischen Gelehrten erwähnen, Johann Severin Vater, der ein Theologe und Sprachforscher war und dabei dieser Sprachforscher im allgemeinen Sinne. Am Anfang des 19. Jahrhunderts, Ende 18. Jahrhundert waren noch die Universalgelehrten vorhanden und die universelle Interesse für viele Probleme, verschiedene Problematik auch für Sprachen da war. Und der Johann Severin Vater verfasst im Jahre 1805 ein Lehrbuch der allgemeinen Grammatik, besonders für höhere Schulklassen mit Vergleichung älterer und neuerer Sprachen. Sehr anspruchsvolle Lehrbuch, wie man so hört. Und unter neuerer Sprachen wurde dort Polnisch und Russisch einbezogen im Vergleich. Ja, und zwei Jahre später, 1807, verfasst auch der Johann Severin Vater auch eine polnische Grammatik. Das heißt, er war nicht Slawist in dem Sinne, aber die slawischen Sprachen waren natürlich dort immer noch vorhanden. Wir sind ja also schon im 19. Jahrhundert. Also wenn erlaubt, also werde ich also nur ganz kurz im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts bleiben, weil hier muss man unbedingt eine Frau erwähnen, die also auch mit Slawistik oder mit slawischen Sprachen zu tun hat, eigentlich eine ganz berühmte Frau, Teresa Albertina Luise von Jakob, die unter Künstlername Talsch geschrieben hat, ja, also das ist Abkürzung von ihrer Vornamen und Familiennamen, ihr Vater war Professor in Russland und sie ist also mit dem auch nach Russland gegangen, hat dort Russisch gelernt, ja, und als sie zurückkam, also wurde sie 1836 mit Vuk Karadzic in Halle bekannt. Und Vuk Karadzic, vielleicht hat man diesen Namen auch schon gehört, der ist ja Begründer der modernen serbokroatischen Literatursprache, ja, die jetzt also nicht mehr als solche, nicht mehr existiert, ja, aber der war der Begründer dieser Sprache und Sprachreform und so weiter, damit ist mit seinem Namen verbunden. Aber Karadzic hat auch serbische Volkslieder gesammelt. Und dieser erste Drittel der 19. Jahrhundert, Interesse zu Slawen selbst, von sich selbst, Karadzic hat diese Lieder gesammelt. Und Talf hat sie vom Serbischen ins Deutsche übersetzt. Und so wurde Goethe mit diesen Liedern in deutscher Übersetzung bekannt gemacht. Also Falf und Goethe haben einander geschrieben. Und das ist auch eine sehr wichtige Geschichte, ein Beitrag zu diesem Interesse für Slawen. Ja, das wurden dann die Serben. Also wir sehen immer, Polnisch, Westslawisch, Russisch, Ostslawisch, Serbisch, Südslawisch, alle slawische Sprachen, alle Interesse zu allen Slawen war in Halle immer noch vorhanden.
Wir haben uns jetzt eine ganze Weile mit Frau Professor Mengel über die Geschichte der Slawistik in Halle unterhalten und insbesondere die lange Tradition eigentlich seit dem Ende des 17. Jahrhunderts besprochen. Und jetzt gibt es noch die spannende Frage zu klären, wie sich eigentlich die Slawistik dann auch in institutioneller Hinsicht, insbesondere dann ab dem 20. Jahrhundert und bis in die Gegenwart entwickelt hat.
Man muss sagen, dass am Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts bestand Interesse in der verschiedenen Philologien und andere Fachrichtungen, die entsprechende Lehrstühle einzurichten. Und dieses Interesse bestand auch natürlich für slawische Philologie. Und 1919 wandte sogar sich der Rektor nach Berlin mit der Bitte, ein Lektorat für Russisch einzurichten. Für Polnisch gab es ja schon ein Lektorat. Ja, diese Bitte wurde entsprochen. Und so wurde 1920 tatsächlich ein russisches Lektorat eingerichtet. Aber wie gesagt, keine Professur, sondern ein Lektorat. Und auf dieser Stelle kam der bekannte Slawist damaliger Zeit, bekannter Kandidat, Josef Ernst Lezius. Diese Stelle leitete er als Russischlektor bis zu seinem Tode 1931. Ja, und dann wurde die Stelle frei und man hat wieder einen Kandidaten gesucht. Und es gab mehrere Bewerber, darunter Dmitri Iwanowitsch Tschischewski, der schon zu dieser Zeit eine bekannte Persönlichkeit war, auch ein bekannter Slawist, könnte man sagen. Er kam nach Deutschland aus Ukraine, war eigentlich Mathematiker und Philosoph auch und auch Slawist. Diese Empfehlung von Max Fassmer bekam Dmitri Tschischewski, dieses russische Lektorat, immer noch als Lektorat und bekleidete dieses Lektorat von 1932 bis 1945. Natürlich war er in der Lage, nicht nur Russisch zu unterrichten, wie dieser Stelle besagte, sondern, wie ich sagte schon, er war ein sehr großer Spezialist, bekannter Wissenschaftler, auch in der Slawistik eine charismatische Persönlichkeit. Er unterrichtete außerdem als Sprachen Tschechisch, Ukrainisch. Er beschäftigte sich auch mit Literaturen, mit verschiedenen slawischen Literaturen und auch unterrichtete auch Philosophie, ganz besonders also die Werke von dem ukrainischen Philosophen Skavarada hat er untersucht. Ja, oft führte Tschischewski seine Seminare bei sich zu Hause und er wohnte nicht weit von Bergzoo in Halle. Und so beschreiben seine Studenten das manchmal, wo sie ja da so im Streit über slawistische wissenschaftliche Probleme war, plötzlich erklang also die Stimme von einem Löwen oder sowas. Ja. Tschischewski haben wir auch zu verdanken, dass die hallische Übersetzungen oder die sogenannte russische Drucke, von denen wir gesprochen haben, also die Todorski-Übersetzungen, wieder entdeckt wurden. Und Tschischewski hat darüber viel geschrieben, hat es wieder bekannt gemacht und nannte diese Drucke nicht nur russische, sondern auch insgesamt slawische Drucke. Vergessenes Kapitel der slawischen Philologie. Ja. Heute haben wir bei uns in Halle noch die private Bibliothek von Dmitri Tschischewski. Also sie ist gut aufgearbeitet und man kann dort auch Bücher lesen. Und das war auch seinerzeit ein sehr interessantes Projekt, was Frau Professor Richter da geleitet hat. Tschischewski musste ja kurzfristig Halle verlassen und ließ dann seine Bibliothek zurück. Ja, war später dann in Heidelberg und in der USA noch tätig. Ja, ein Lehrstuhl für Slawistik oder ein Lehrstuhl für slawische Philologie wurde erstmalig 1945, also nach dem Zweiten Weltkrieg, eingerichtet. Ja, und der erste Inhaber dieses Lehrstuhls war Eugen Häusler. Ja, dann später musste man sagen, nach und nach in der Entwicklung der Slawistik seit 1945 bis in die 90er Jahren, das heißt zu DDR-Zeiten, wurde weitere Lehrstühle eingerichtet. Ja, und diese weitere Lehrstühle wurden in den 70er, 80er Jahren eingerichtet, also weitere 5 Lehrstühle, und das waren die Lehrstühle für russische Literatur. Ein Lehrstuhl, Lehrstuhl für russische Sprachwissenschaft, Lehrstuhl für russische Sprache der Gegenwart und eine Professur, kein Lehrstuhl, eine Professur für Sprachgeschichte und Lehrstuhl für sowjetische Literatur. Ja, wir sehen hier also von den Namen dieser Lehrstühle, dass die Slawistik und slawistische Forschung konzentrierte sich dann vorrangig auf die russische Sprache und Untersuchung der russischen Sprache und Literatur, Russistik. Ja. Als Sprachwissenschaftlerin möchte ich hier also die 2 sehr großen Namen, für mich bedeutende Namen nennen. Das ist der Dietrich Freidank, der zur für Sprachgeschichte hatte, und er hat also sich mit älteren Perioden der russischen Sprache beschäftigt und hat auch zu hallische Übersetzungen einiges geschrieben. Also dieses Thema wurde fortgesetzt. Und ich möchte den Namen von Christa Fleckenstein auch benennen, die sich also sehr auf die Untersuchung des 18. Jahrhunderts konzentriert hat, was auch natürlich für diese Forschung wichtig ist. Diese beiden Wissenschaftler kannte ich gut, ja, und also sie haben auch, wirkten für mich auch als Vorbilder. Also natürlich, die beiden waren auch beteiligt in der Verfassung der Lehrbücher für Studierende der Slawistik zu der DDR-Zeit. Ja, und jetzt kommen wir dann sozusagen zu dieser Institution zurück, zu unserer Zeit schon oder zu meiner Zeit. In den 90er Jahren wurde das sozusagen von Russistik wieder auf die Slawistik breiter gestellt, einerseits, aber andererseits wurden die Lehrstühle gestrichen und die wurden weniger. Es wurde Lehrstuhl für Südslawistik eingerichtet. Dieser Lehrstuhl begleitete Frau Professor Richter. Also wenn ich mich nicht irre, war das also 1992. Und das ist natürlich wichtig, also das ist ja, dass man südslawischen Raum also wieder sehr gut erforschte, und bis heute ist das auf jeden Fall ein sehr wichtiger Teil des Unterrichts und natürlich auch Forschung. Ich habe mich 1995 auf die Professur für russische Sprachwissenschaft beworben. Ich hatte einen Listenplatz und durfte diese Professur vertreten. In der Zeit, wo ich sie vertreten habe, wurde die Professur gestrichen. Und anstatt mehrerer russistische sprachwissenschaftliche Professoren wurde die Professur slawische Philologie Sprachwissenschaft ausgeschrieben, ja, die dann ja auch Sprachgeschichte und Gegenwart alles vereinte. Und auf diese Professur bewarb ich mich dann auch und wurde 1997, wie Sie am Anfang gesagt haben, berufen auf diese Professur. Etwas später wurde die dritte Professur neu eingerichtet. Das ist die Professur für slawische Philologie Literaturwissenschaft, die Frau Lehmann-Kali bis heute noch begleitet. Und diese 3 Professoren sind in der Slawistik heute und bleiben, hoffe ich, also die Professur von Frau Richter, die Südslawistik mit dem Schwerpunkt Literaturwissenschaft, wurde jetzt neu ausgeschrieben, sie wurde umgewidmet, also da haben wir auch mitgewirkt, das ist wichtig. Sie ist jetzt denominiert slawistische Kulturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Südslawistik.
Ich danke Frau Professor Mengel ganz herzlich, was Ihre Darlegung zu dieser langen Geschichte der Slawistik gezeigt haben, ist, glaube ich, wie wichtig es ist, dass wir diesen Punkt der Verständigung von Ost und West weiterführen, was sogar vor 3 Jahrhunderten und auch über die Gräben der verschiedensten Kriege, die dann noch folgen sollten, möglich war, die Verständigung, das Interesse für die andere Sprachekultur, dass wir das auf jeden Fall wachhalten sollten. Für alle noch der Hinweis, wer sich ein bisschen weiter informieren möchte, sowohl über meine Gesprächspartnerin Frau Professor Svetlana Mengel als auch über die Slawistik an der Universität Halle, Dort verweise ich auf die Website des Institutes. Und damit möchte ich Frau Professor Mengel nochmal herzlich danken, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Und ich danke Radio Korax und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt, dass es möglich ist, so ein Bildungsformat auch mal über die Geschichte der Sprach- und Literaturwissenschaft im Bereich der Slawistik zu machen. Dann wünsche ich Frau Professor Mengel für ihr aktuelles Forschungsvorhaben weiterhin gutes Gelingen und hoffe, dass wir uns vielleicht tatsächlich in ein paar Monaten dann noch einmal richtig in Halle auch wieder treffen können.